Economic Challenges, der Handelsblatt Ökonomie Podcast. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Der Streit, den wir hier zwischen den Parteien haben, ein kamoufliertes Revival des Streites über die Grenzen des Wachstums von 1972.
Weil Sie damit natürlich auch, und das sieht man bei Bundeskanzler, Erwartungen wecken, die er nicht einlösen kann. Das Wirtschaftswunder ist ja erkennbar nicht da. Ich meine, die deutsche Bigotterie liegt ja darin, dass wir zwar kein Atomkraftwerk haben, aber Atomstrom verbrauchen.
Sehen wir nicht hier in Deutschland wie in einer Nussschale das Scheitern dieser ökologisch orientierten Wirtschaftspolitik? Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ich würde heute gerne mit dir über eine seltene oder eine selten gestellte Frage, aber trotzdem wichtige Frage diskutieren, nämlich worin siehst du oder worin können wir vielleicht gemeinsam den eigentlichen Grund für die permanente Streiterei in der amtierenden Koalition festmachen, die doch eigentlich eine Fortschrittskoalition sein sollte, die geeint war durch das Streben nach einem ökologischen Umbau. Aber offensichtlich, das ist zumindest mein Eindruck, haben sie die gleiche Chiffre, ökologischer Umbau, aber die Erwartungen, die damit verbunden werden, also fliegen völlig auseinander. Die SPD versteht offensichtlich, erwartet offensichtlich von diesem Umbau einen Investitionsboom in grüne Technologien, die zu einem neuen Wachstumsschub führen, wie in den Gründerzeiten der Bundesrepublik. Die FDP hofft auf die, Effizienz- und wachstumsfördernden Wirkung des Emissionshandels. Und meines Erachtens, die einzig realistische Partei sind die Grünen. Nämlich, sie erwarten schon, dass dieser Umbau mit wirtschaftlichen Verlusten verbunden ist, aber sie vertrauen auf die Loyalität ihrer Wählerklientel, die ja eigentlich die wohlhabendste und reichste und emanzipierteste ist. Und letztlich, glaube ich, sind alle Streitereien und Missverständnisse darauf zurückzuführen. Scholz glaubte an den Investitionsboom, die FDP an Effizienz und die Grünen, dass ihre Wählerklientel stillhält. Und alle drei wurden enttäuscht.
Alle drei wurden enttäuscht, weil, wie wir heute wissen, die Gemeinsamkeiten eigentlich bei Begriffen lagen und nicht bei Inhalten. Schon die Frage, mehr Fortschritt wagen, war ja deutungsoffen. Was für ein Fortschritt ist das? Du hast es angedeutet. Das Zweite war, es gab eine faktische Problemlösung, die keine war, nämlich durch das Verfassungsgerichtsurteil vom 15. November letzten Jahres aufgehoben, die Möglichkeit, Kreditbestände, die man noch aus der Pandemie hatte, die man dann umbuchte, um die 100 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds mobilisieren zu können. Und damit sind jetzt Bruchlinien aufgezogen, dass die Regierung etwas tun muss, was im Augenblick weder gesamtwirtschaftlicher Ratio folgt, gleichzeitig aber klimapolitisch den Dissens in einer extremen Weise auch offenbart. Und ich meine, interessant ist ja auch, Bert, dass die begrifflichen Gemeinsamkeiten auch Begriffe einbeziehen, die man sonst nur unterschiedlich zuordnet, nämlich Ordnungspolitik. Nicht? Also da sind die Grünen ja auch ganz groß und reden über Ordnungspolitik. Die FDP meint auch Ordnungspolitik, wenn sie den Emissionshandel in den Blick nimmt. Mhm. Aber im Grunde sind das sehr unterschiedliche Deutungen dessen, was man will. Und wenn man genau hinschaut, weiß man auch nicht so genau, ob alle wirklich 2045 Klimaneutralität erreichen wollen oder zur Mitte des Jahrhunderts. Mhm. Jedenfalls, und das ist deine Frage, muss man schon sagen, dass die konzeptionellen Überlegungen ziemlich weit auseinanderliegen. Das hat sich auch nicht wirklich verändert. Ich finde ja interessant, dieser typisch sozialdemokratisch, auch technokratische Ansatz, da wird irgendwie investiert und dann kommt da ein neues Produktivitätswunder herbei und dann haben wir sogar ein Wirtschaftswunder, von dem Olaf Scholz gesprochen hat. Naja, es verkennt natürlich, dass die Investitionen, die wir für die Klimaneutralität treffen müssen und vornehmen müssen, ja nicht zwingend Produktivitätszuwächse
auslösen. Ja, und mit Desinvestitionen nicht abgeschriebener Investitionen verbunden sind.
Das ist genau der Punkt, ne? Also wenn du ein bestehendes, weiterhin funktionsfähiges, noch nicht abgeschriebenes, noch lange vom Abgang entferntes Gaskraftwerk aus der Nutzung nimmst und dafür ein neues wasserstofffähiges hineinnimmst, hast du zunächst
mal einen Wachstumsimpuls.
Du hast die gleiche Leistungsfähigkeit, du hast nur eine andere Basierung. Und die Frage ist, müssten wir nicht im ökonomischen Kontext dann die Rechnung auch anders aufmachen, dass sozusagen der mindere CO2-Abdruck oder der geminderte CO2-Abdruck, dass der dann quasi wie ein Leistungsnachweis genommen wird. Aber Tatsache ist, dass gerade die Sozialdemokraten, gerade der Bundeskanzler, sehr auf klassische technokratische Perspektiven setzen. Und natürlich, das war ja auch sehr interessant im Wahlkampf, missionsorientierte Wirtschaftspolitik, was Frau Mazzucato vorgeführt hat, was ganz nett ist, kein Konzept wirklich beschreibt. Und dadurch, dass man das alles als missionsorientierte, mission-oriented economic policy beschreibt, ist ja auch noch nichts gewonnen. Also ich glaube, die sind gedanklich auf einem ziemlich einem Abweg, weil sie damit natürlich auch, und das sieht man bei Bundeskanzler, Erwartungen wecken, die er nicht einlösen kann. Das Wirtschaftswunder ist ja erkennbar nicht da. Und es kann halt sagen, okay, wir haben noch ein paar Schwierigkeiten von der Weltwirtschaft. So schlecht ist die Weltwirtschaft gar nicht. Die deutschen Exporte sind sogar relativ kräftig und die Exporterwartungen auch. Das ist aber das Einzige. Es wirkt nicht durch, weil das andere aus anderen Perspektiven kommt. Und ich weiß nicht, du siehst, aber es ändert so ein bisschen an den Orientierungsrahmen 85, den die SPD in den 70er Jahren vorgelegt hat, oder?
Ja. War genau, aber da komme ich gleich noch drauf, von einer anderen Seite komme ich drauf, aber ich kann es vielleicht an dieser Stelle noch sagen. Letztlich ist ja der Streit, den wir hier zwischen den Parteien haben, ein kamoufliertes Revival des Streites über die Grenzen des Wachstums von 1972. Das ist der letzte Grund, also die SPD und die FDP sind der festen Überzeugung, dass es diese Grenzen nicht gibt, die technologisch durchaus überwunden werden können, während die Grünen dort schon realistischer sind. Sie wissen, dass sich doch letztlich ein Konflikt zwischen dem traditionellen wirtschaftlichen Wachstum und dem ökologischen Umbau besteht. Nur sagen sie sich, das geht an unserer wohlhabenden Klientel, die richtig eingenordet ist, schon vorbei. So. Und das ist, glaube ich, der Grund. Letztlich haben wir hier wieder ein Revival der Debatte von 1972, wo es darum geht, dass wir auf der einen Seite die Cowboy-Ökonomie haben, wo wir durch neue Technologien immer wieder neue Wachstumsfelder erzeugen. Und dann haben wir die Raumschiff-Theorie, wo man sagen, also ist alles da und wir können nur die Möbel umarrangieren. Das ist, das ist letztlich der Punkt, der Streit, um den es hier geht. Und
Ich bin da völlig bei dir. Ja. Und das ist, aber das passt ganz gut zu meiner Erinnerung an den Orientierungsrahmen 85, weil der war ja auch einer, der nicht irgendwie beeindruckt war.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Von dieser Debatte um die Grenzen des Wachstums, sondern sich im Grunde in der alten Logik hielt. Und insofern muss man schon sagen, dass das grüne Programm oder die grüne Diktion am ehesten diese sogenannten planetaren Grenzen berücksichtigt. Also das, was Kenneth Boulding mit dem Raumschiff Erde in den späten 60er Jahren beschrieben hat. Und von daher natürlich auch, zweiter Satz der Thermodynamik, sozusagen, ich muss im System, wie du schön gesagt, man kann die Möbel umarrangieren, man kann sie auch neu streichen.
Aber die Architektur des Hauses sagt das Gleiche.
So, aber irgendwie bleiben sie in diesem Gebäude und der Frage muss man sich stellen. Interessanterweise hat ja der langjährige Chef der Heinrich-Böll-Stiftung, der Grünen parteinahen Stiftung, der Ralf Füchs.
Ein kluger Mann.
Einer der klügsten.
Kluger Mann.
Kann ich auch nur sagen. Aber er hat ja mal ein Buch geschrieben, wo er die These vertreten hat, es geht um das Wachstum der Grenzen. Also hat eigentlich versucht, das zu kombinieren.
Es gibt Grenzen. Aber die kann ich aussehen.
Aber über die kann ich sozusagen noch Aber da kann ich Einfluss üben durch die Art und Weise, wie ich das Wirtschaftssystem entwickle. Wir sehen nun aber, dass ja beim Thema Klima, Klimawandel, drohende Erderwärmung und die Folgen in den ganzen Klimaveränderungen ja schon greifbar sind. Also insofern merkt man ja, dass wir hier auf planetare Grenzen stoßen. Und dann ist in der Tat der Sprung der SPD relativ kurz. Die FDP kann man immer noch sagen, naja, sie akzeptiert das ETS, also das Emission Trading Scheme der Europäischen Union. Wir würden ja auch weiterhin sagen, das ist ein zentrales System, weil es im Grunde die Verknappung kombiniert mit der individuellen Antwort. Mhm. Unternehmen können nach ihren Grenzkosten der Schadstoffbeseitigung die Antwort formulieren. Und das ist die Frage ist, ob die Grünen halt mit ihrem Feinsteuerungsansatz, den sie auch noch mit dem Begriff der Ordnungspolitik kamuflieren, an der richtigen Stelle unterwegs sind, nicht? Ob sie wirklich die richtige Perspektive aufmachen, ob das kleingesteuert werden muss, ob das so kleingehäckselt werden muss, ob interessant ist ja, wenn man es politökonomisch betrachtet, du hast es eben mehrfach gesagt, deren Wählerzuspruch ist ja relativ stabil.
Ja.
Die sind da bei 15, 16. Das ist ein relativ hohes Wählerreservoir und Stammwähler sozusagen. Das sind genau die, von denen du sprichst, die aus Überzeugung, aber auch aus eigenem Vermögen gut zurechtkommen. Die anderen, das sind die Wähler der SPD. Das sind dann auch die Wähler der FDP. Das sind einmal
die Unternehmer und
die Mittelstand
und die Arbeiter.
Ja. Genau, die Arbeiter, die von diesem Strukturwandel betroffen sind und nicht wissen, wo das hinführt, sich von der SPD alleingelassen fühlen, immer nur sozialpolitische Antworten verspüren, weil dann irgendwas angeboten wird an höherem Bürgergeld und dies und jenes. Und bei der FDP ist es genauso, dass sie damit einen Strukturwandelprozess mit in Kauf nehmen, von dem die Unternehmen sagen, wir wissen gar nicht, welche strategischen Optionen wir da ziehen sollen. Und das kannst du im Augenblick ja in einer Branche, nämlich die Automobilbranche, auch ganz besonders beobachten. Das geht hin und her. Jetzt wieder die Verunsicherung, ob Elektroauto, Elektrobatterie, elektrischer Antrieb wirklich trägt. Die Dinge werden wieder revidiert, was noch 2023 im Frühjahr einzelne CEOs gesagt haben. Der Wechsel hin zum batterieelektrischen Antrieb ist unvermeidbar und wir werden gar keine neuen Verbrennermotoren mehr, wird schon wieder relativiert. Also und das ist natürlich ein Umfeld, da ist das Investieren in der Tat nicht so einfach. Und das, glaube ich, ist auch der Kern der Diskussion mit den USA. Wenn der Habeck jetzt dort war und denen sagt, die sollen mal Klimapolitik machen, ist das zwar nett gedacht, aber wirkungslos, denn es wird dazu keine Mehrheit USA geben. Soweit wir sehen, gibt es keine Mehrheit für einen CO2-Preis.
America first. Egal, welcher Präsident dran wird, die Wirtschaftspolitik wird sich nicht ändern. Sie werden keine Rücksicht auf andere Staaten nehmen. Das heißt, die Politik wird die gleiche bleiben, weil jeder amerikanische Präsident, würde ich mal salopp sagen, ignoriert die Geo-Grenzen des Wachstums.
Genau. Ja. Und wenn er sagt, dass wir was machen, dann macht das halt wie Biden über Subventionsprogramme, über Anregung von neuen wirtschaftlichen Aktivitäten und dann vor allen Dingen auch in der Erwartung, dass dies in den klassischen industriellen Regionen der USA zu einem Revival führt. Das ist nicht ganz unerfolgreich, wenn man sich die Zahlen anschaut. Kommt noch nicht beim Wähler an, wenn man so will. Jedenfalls nicht, wenn die Umfragen, wenn man die ernst nimmt. Aber zeigt, dass ein anderer Anspruch dahinter steht. Aber so richtig, bei uns führt das ja nicht sozusagen zur Ableitung, wie man es denn dann jetzt, wie man gemeinsam einen neuen Weg finden müsste. Denn ich meine, weiß nicht, wie du siehst, aber alleine auf den CO2-Preis setzt heute auch keiner mehr. Alleine wird das Emission Trading Scheme so wichtig, das ist für Industrie und Energie und wir haben es viel zu spät für Wohnen und Mobilität. Aber wissen wir, dass Dinge im Strukturwandel auch möglich gemacht werden müssen? Sie haben beispielsweise Wasserstoffwirtschaft, große Herausforderungen.
Ja, aber ich bin ja berufsmäßiger Pessimist, das leugne ich ja nicht. Aber sehen wir nicht hier in Deutschland wie in einer Nussschale das Scheitern dieser ökologisch orientierten Wirtschaftspolitik? Nämlich, diese Politik wäre ja nur dann erfolgreich, wenn sie weltweit Follower hätte. Aber wenn wir uns auf die Welt umschauen, sehen wir das Gegenteil. China kämpft gegen eine Rezession, für die ist Klimapolitik relativ irrelevant. Egal, wer die USA-Wahl gewinnen wird, es wird dort immer America first geben und der globale Gegner wird China sein. Das heißt, wie kann wirklich eine Klimapolitik, die global ist, implementiert werden, wenn die wichtigsten Player davon nichts wissen wollen?
Ja, indem wir jedenfalls eins nicht tun, indem wir uns Effizienzverluste leisten oder wenn wir Orientierungslosigkeit leisten, weil Politik kein klares Konzept hat. Und das ist genau der Punkt, bei dem wir am Anfang begonnen haben. Mhm. Die begriffliche Einheit hat keinerlei inhaltliche Spiegelung. Das heißt, inhaltlich war es nicht wirklich auf eine Schiene gebracht. Solange das Geld verfügbar war im Klimatransformationsfonds, war das auch für die FDP kein Problem.
Hat man Kompromisse gekauft.
Jetzt haben wir natürlich Probleme. Und die Frage, wie man diese planetaren Grenzen umsetzt, ist ja natürlich, das muss man nochmal deutlich sagen, mit diesem Zertifikatesystem und dem damit gegebenen ja auch Mengenanpassungsprozess am wirksamsten. Das ist nun eine interessante ältere Debatte der Ökonomik. Und noch in den 80er Jahren hat keiner geglaubt, es würde je einen Emissionshandel geben. Es gibt ihn in Europa. Also müssen wir eigentlich europäisch die Klimapolitik auch denken. Und der zweite Gedanke ist nur, wie mobilisiere ich die dezentralen Innovationskapazitäten, um in diesem Prozess unterschiedliche Antworten zu finden. Und das dann eingebettet in eine doch andere Infrastrukturvorleistung, die der Staat bringen muss. Nehmen wir das digitale Netz. Die Breitbandversorgung ist ganz zentral für Effizienzgewinne, für Energieoptimierung in den Produktionsprozessen. Das ist ja nicht unabhängig voneinander. Und die Dinge werden separiert gedacht. Wenn du jetzt wieder anschaust, die Debatte über die Investitionsprämie, die es in dem Wachstumschancengesetz erst geben sollte, die ist jetzt mal wieder gestrichen, bezog sich nur auf Dekarbonisierung. Ja, aber das ist ja auch zu eng gedacht. Das ist ja eine Steuerung von Investitionen, die eigentlich doppelt stattfindet. Sie findet statt im CO2-Preis, gerade in der Industrie. Sie findet statt über Besteuerung. Und sie findet dann auch noch statt, was gerne übersehen wird, über die ESG-Taxonomien für das Kreditgewerbe und die Finanzintermediation. Das heißt, wir haben alle Steuerungslogiken greifen übereinander. Und dann soll ich noch ganz viel Berichte schreiben als Unternehmen, wie es denn wirkt. Das führt sicherlich zu Sensibilisierung, aber nicht zu Effizienz.
Gut, aber letztlich beschreibst du ja mit wohlgesetzten Worten eigentlich ein Scheitern der Politik.
Dieser Politik,
Punkt, akzeptiert. Aber kann es eine erfolgreiche nationale Klimapolitik denn überhaupt geben?
Naja, dort wo man, also national, ich würde immer sagen, es muss sowieso europäisch sein. Und Europa als Ganzes muss hier ein Vorbild abgeben.
Wären immerhin 20% der Welt ungefähr.
So. Und es bleibt halt doch der interessanteste Wirtschaftsraum, weil er mit kultureller Vielfalt ausgestattet ist, weil auch die demokratischen Unterschiedlichkeiten immer wieder aufpoppen und eigentlich auch die Sache interessanter machen als in den beiden Großsystemen USA und China. Also insofern glaube ich, ist der europäische Ansatz zentral. Das heißt aber einmal, ich brauche eine europäische Infrastrukturnetzpolitik, um das wirklich effizient hinzubekommen. Dann kann ich die Kosten minimieren. Ich brauche zweitens Klarheit darüber, wie ich mit dem zweiten ETS, also mit dem für Mobilität und Wohn- und Hausbrand, einen entsprechenden Rahmen setze. Und klar ist auch, es braucht eine Antwort auf die Frage, wie gehen die damit um, die ganz besonders betroffen sind. Also die beispielsweise nicht einfach mal eben die Heizung austauschen können, deren Vermögensperspektive sich verändert, weil zusammenkommt möglicherweise Entwertung des Immobilienbesitzes, Entwertung des Jobs, wenn man da noch in der Lausitz täglich tätig ist, weil die Kohleausstieg vorgezogen wird oder im Rheinischen Revier. Damit ergeben sich Widerstände.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Und die am Ende die Politik natürlich auch erfolglos werden lassen, weil man sie nicht ernst genommen hat. Also insofern gilt die Frage nach einer erfolgreichen Politik einmal europäisch, aber wir müssen auch ernst nehmen, was das für die Menschen bedeutet. Und da haben wir, glaube ich, diese Unwucht in den drei Regierungsparteien. Wir haben es eben herausgearbeitet. Für die Grünen ist das politökonomisch das am geringsten gewichtete Thema. Deren Stammwähler bleiben ihre Stammwähler. Die beiden anderen haben hier ein riesiges Thema und haben keine Antwort gefunden. Denn sie schaffen es ja nicht sozusagen aus dem Befund, ich habe planetare Grenzen, eine innovationsorientierte Strategie, die wirklich überzeugt, abzuleiten. Bei der FDP geht es ja nur um die Erhaltung von Konsummustern, wenn man es mal ein bisschen bösartig zuspitzen möchte.
Ja, aber letztlich bedeutet das auch, wenn also der deutsche Ansatz in Anführungsstrichen scheitert, kann es eigentlich auch keinen europäischen Ansatz geben, weil man sich hier in eine gewisse Vorreiterrolle hinein definiert hat. Und deswegen bin ich da ziemlich skeptisch, dass wir diese Vorreiter, ich kenne Deutschland als wir, diese Vorreiterrolle erfüllen können. Und wenn, wie gesagt, der deutsche Ansatz scheitert, wird es in Europa kaum ein Land geben, welches, sagen wir mal, eine ähnliche Politik betreiben wird. Und dann, denke ich, ist leider das richtige Bemühen zum globalen Scheitern verurteilt.
Ja, das eigentliche Dilemma daran, oder dass das besonders Betrübliche, so sollte ich besser sagen, liegt ja darin, dass mit dem seit zwei Jahrzehnten laufenden Emission Trading Scheme wir eigentlich einen europäischen Rahmen haben. Es gibt ja einen europäischen Grundkonsens, dass man klimapolitisch handeln will, dass man über eine solche Verknappung des CO2-Ausstoßes, der Zertifikate, entsprechende Anreize setzt. Was man dann aber auch akzeptieren muss, und das ist, glaube ich, schon wieder zeigt, die Grundlogik, die nicht greift, dass man unterschiedliche Wege auf dem Ziel dahin auch sieht. Wenn die Franzosen sagen, dass sie das über Atomenergie machen, ist es halt ihr Weg.
Ja.
So, da müssen wir es auch akzeptieren. Ich meine, die deutsche Bigotterie liegt ja darin, dass wir zwar keine Atomkraftwerke haben, aber Atomstrom verbrauchen, den wir dann importieren in unterschiedlichsten Zeiten, nicht immer stabil. Und natürlich können wir auch heute lesen, in Norddeutschland und den neuen Bundesländern haben wir 72 oder knapp 75% Versorgung mit Erneuerbaren. Nur wenn die 25% nicht da sind, haben wir ein Problem. Das erkennt ja auch die Politik, deswegen baut sie ja oder will sie bauen, Kraftwerke, die noch keiner kennt, nämlich die wasserstofffähigen Gaskraftwerke, die man dann mal umswitcht so locker. Und keiner weiß so genau, wo eigentlich dieser ganze Wasserstoff herkommt. Und ich glaube, das merken die anderen natürlich auch. Und da ist ein Punkt, glaube ich, ganz zentral, dass das europäische Beispiel nicht trägt, weil es aus einem deutschen Vorlauf, moralischen Vorlauf versucht, Dinge zu gestalten, wo die anderen sagen, es geht aber auch anders. Und das akzeptieren wir wieder nicht.
Also ich glaube, die Grundlogik ist genau... Wenn die deutsche Politik scheitert und ich befürchte, dass sie es tun wird, ist für Deutschland, aber auch leider für Europa, das Window of Opportunity für eine, sagen wir mal, wirklich gemeinsame Klimapolitik geschlossen. Und damit, fürchte ich, tun wir der Welt im Weltklima keine Chance, weil die USA und China werden sich dann noch weniger darum kümmern, dass es gegenwärtig schon der Fall ist.
Wobei, ich wage mal die These, dass China angesichts der ökologischen Probleme, die haben, schon wissen, dass sie das auch ernst nehmen müssen. Also ich glaube, dass der Schwenk in China angesichts der dramatischen ökologischen Effekte durch Klimaveränderung, durch die Verschmutzung, die sie haben, vielleicht noch zu einer ganz anderen Reaktion führt. Das ist gar keine Frage, also gar keine Hoffnung oder eine Perspektive, die man haben kann. Aber für Europa ist es genauso, wie du es beschreibst. Und klar, wir haben einen Konflikt darüber, den zweiten Emissionshandel für Wohnen und Mobilität. Das dauert alles viel zu lange. Wir haben aber auch selbst nicht vorgemacht, dass es besser gehen könnte. Wir haben auch zu spät gestartet. Und dann steigen natürlich die Kosten. Und dann werden Ziele vorgezogen, anstatt zu zeigen, wie man eigentlich gemeinsam den Weg nach vorne geht. Ich war vor 14 Tagen in Brüssel, viele Gespräche geführt. Und weißt du, was das Interessante war? Jeder sagte dir, ist glaube ich bei uns noch gar nicht so ganz präsent, das Thema Umbau und Green Deal, New Green Deal, das ist vorbei. Mhm. Das politische Thema ist jetzt Wettbewerbsfähigkeit für diese Europawahl. Das heißt, auch Frau von der Leyen, die ja mit großem Applaus
hat Green Deal gekriegt, um wiederum als Präsidentin nominiert zu werden.
So, und da hat man natürlich jetzt aber auch gesehen, man hat unheimlich viel auf den Weg gebracht. Das muss auch mal wirken. Das haben wir auch noch nicht so richtig alles gesehen. Aber wie auf einmal ein Thema, von dem man ja eigentlich erwarten hätte können, dass es über mehrere Parlamentsperioden die Überschrift ist. Denn der Green Deal ist ja nicht beendet. Und wir haben ja noch eine Menge auch dann zu tun. Auf einmal wieder in die Reihe 2 zurückgeschoben wird und nach vorne kommt die Wettbewerbsfähigkeit. Und dann ist man in einer sehr traditionellen Diskussion, wo man glaubt, dass man ja jedenfalls ohne Anerkenntnis von planetaren Grenzen weitermachen könnte. Also dein Bild mit dem Umschieben der Möbel, in neu streichen, mal die Schlösser auswechseln, mal gucken, ob die Energieversorgung effizient ist in diesem Häuschen, das Wasser vielleicht noch mehr gespart werden kann. Das wird vielleicht am Rande noch passieren, aber die Grundphilosophie ist, glaube ich, wichtig, dass man die immer wieder in Erinnerung ruft. Und diese Vermutung, dass scheitert, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Es gibt erkennbar in jedem Handeln der Regierung im Augenblick keinen Konsens. Keinen greifbaren. Er wird gerungen, das kann man ja sagen, in schwierigen Zeiten ist das Ringen und Streiten auch jetzt nicht das Problem. Aber ich glaube, die haben die Zeit versäumt und sie haben halt einen Koalitionsvertrag unter falschen Voraussetzungen unterschrieben.
Das ist ein gutes Schlusswort und ich verspreche unseren Hörern, dieses Thema werden wir nach der nächsten Bundestagswahl als erstes wieder auftischen. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Thank you.